Herzlich willkommen bei Sitzfleisch History,
dem History Podcast.
Es ist ein bisschen ein Herzensprojekt, muss ich sagen. Die Idee habe ich schon sehr, sehr lange mit mir herumgeschleppt und immer wieder haben wir es aufgeschoben. Und heute ist es soweit, wir reden über die Anfänge des Race Across America.
Sehr cool, ja. Und wir haben natürlich auch den Podcast-Markt beobachtet und haben gesehen, Geschichte-Podcasts gehen einfach sehr, sehr gut und wir wollen mehr Reichweite. Und deswegen springen wir auf den Zug. Wir sind nämlich nicht zwei Historiker, sondern wir sind eigentlich zwei Typen, die normalerweise über das Radfahren reden.
Ja, das werden wir heute auch machen. Wir sind aktive Radlfahrer, möchte fast sagen Radprofi und Ram-Fans und uns liegt es einfach am Herzen und ich glaube, es ist immer ganz cool, wenn man einfach drüber Bescheid weiß, wie ist das Ganze entstanden, was waren damals die Werte, wie waren damals die Umstände und in welcher Geschichtszeit, wenn man was er sieht, die politische Entwicklung oder die Entwicklung des Fahrrads heranzieht, in welcher Zeit ist das Ganze passiert, was hat es damals für einen aktuellen Stand der Technik gegeben und welche Medien hat es damals gegeben, wie hat man Infos dazu bekommen. Ich glaube, das ist echt, echt spannend und für mich war es auch immer super, bevor ich zum Race Across America hingefahren bin, war mir einfach wichtig, was darüber zu wissen.
Ich bin gespannter Zuhörer, weil da bin ich mir schon treu geblieben. Ich habe keine Ahnung, was mich heute erwartet und was du mir heute erzählen wirst.
Ich habe nochmal schnell meine Notizen eingekürzt. Ich habe jetzt wirklich tagelang immer wieder nebenbei Infos rausgesucht, recherchiert, Videos geschaut, Bücher gelesen und ich habe immer noch 15 Seiten und ich habe gewusst, ich brauche es dir nicht schicken. Du liest dir das sowieso nicht durch. Und du hast jetzt noch schnell 10 Minuten lang mit dem Kugelschreiber was rausgeschrieben.
Genau, ich habe auch recherchiert sozusagen, wenn man das so nennen darf. Es war sehr spannend, weil wir sind im Off irgendwie, haben wir plötzlich über die Fußball-WM 1998 gesprochen. Und daran erkennt man halt auch unser Alter, dass wir da lebhafte Erinnerungen dran haben.
Ja, du wolltest ja, glaube ich, ein paar Infos raussuchen, was im Jahr 1982 alles passiert ist, damit man sich ein bisschen so die Situation vorstellen kann.
Genau, ich gebe ein bisschen eine Farbe dem trockenen Thema. Also reist mit mir gemeinsam ins Jahr 1982. Ronald Reagan ist Präsident, Helmut Schmidt ist Bundeskanzler in Deutschland, Bruno Kreisky ist Bundeskanzler in Österreich, E.T. kommt ins Kino. Den Commodore 64 kann man erstmals kaufen. Niki Lauda gibt sein Comeback in der Formel 1. Und ein bisschen Frieden gewinnt den Eurovision Song Contest. Also ich glaube, wir sind da schon, ich habe da ein ganz gutes Bild gezeichnet. Christoph Strasser wird geboren.
Ja.
Italien wird Männerfußball-Weltmeister und im Juli, das wird später noch interessant werden, ist Trio mit Da, 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 Ich lieb dich nicht, Du liebst mich nicht, die Nummer 1 der Charts. Und jetzt ist meine Arbeit getan, ich übergebe an dich und höre gespannt und aufmerksam zu.
Wissen wir, wer 1982 die Tour de France gewonnen hat?
Da ist aber nicht nachgeschaut, aber ich gebe jetzt einen heißen Tipp ab und sage Greg LeMond. Nein, das ist viel zu spät.
Wir schauen jetzt schnell nach. Aber ich finde es großartig, was du jetzt schon für eine Bilder gezeichnet hast. Es fehlt nur der Tour de France-Sieger und das ist Bernard Hinault.
Okay, na klar.
Ja. Das Race Across America 1982 hat niemand gewonnen, weil damals hat es noch anders geheißen. Das war nämlich das Great American Bike Race in seiner ersten Austragung. Und die Frage ist, war das das erste Langstreckenrennen, so wie wir es heute kennen, oder hat es davor schon andere gegeben? Das ist ein bisschen schwer zu beantworten, weil wir haben in der Episode mit dem Tom Stindl und dem Sevi Zotter über Paris, Brest, Paris geredet. Das hat es schon vor über 100 Jahren gegeben, also im 19. Jahrhundert erstmals. Du warst damals ein Profirennen. Das heißt, dann ist es ein Privet geworden, Langstreckenrennen in dem Sinn, oder Privés gibt es schon länger.
Oder wenn man zurückdenkt an die ganz frühen Austragungen der Tour de France, das waren ja 400, 500, 600 Kilometer Etappen und aufgrund der damaligen Technik der Fahrräder und der Straßenzustände waren die auch 22, 24 Stunden unterwegs teilweise.
Aber das RAM und das Great American Bike Race war sicher die Mutter aller Langstreckenrennen, wenn man das so sagen will, wo man mit Betreuerteam unterwegs ist. Also in dem Stil, wie man das RAM dann jetzt auch kennt. In dem Stile war das RAM sozusagen das erste. Und ich glaube, es ist ja deswegen ganz cool, über diese Jahre nochmal ein bisschen sich zu informieren, einfach um die Leistungen zu würdigen, die damals vollbracht worden sind. Wenn man glaubt irgendwie, der Sport entwickelt sich weiter, das Material entwickelt sich weiter, heute sind alle schneller und besser, aber das ist nicht wirklich so. Wenn man die Aerodynamik und das Gewicht vom Rad und die Ausrüstung vielleicht ein bisschen abzieht, das, was dann überbleibt, sind einfach unglaubliche Leistungen, die sich mit der heutigen Zeit, glaube ich, echt messen lassen können. Das heißt, was damals geleistet wurde, kann man nicht hoch genug einschätzen und wir wollen das heute ein bisschen würdigen.
Ja, also auch Pete Penziers Geschwindigkeitsrekord, der ist ja auch über 30 Jahre lang gehalten.
Was irgendwie spannend ist, damals hat es im Prinzip kein Vorwissen gegeben. Wenn heute jemand zum Race Across America sich anmeldet, zum Race Around Austria, wo auch immer, du kannst Unmengen an Podcasts hören, an Büchern dir reinziehen, Videos schauen, es gibt YouTube, es gibt Social Media, du hast da Unmenge an Information. Das war zu dieser Zeit nicht so. Da hat es im Prinzip kein Vorwissen gegeben und es hat auch keine Medien gegeben, um das Ganze zu transportieren. Es hat so vereinzelte Rekordfahrten gegeben, quer durch Amerika, Nord, Süd oder durch gewisse Bundesstaaten, aber da hast du im Prinzip irgendwo vielleicht in einem Archiv einen vergilbten Zeitungsartikel gefunden oder irgendein Buch, aber es war halt schwer zugänglich, sich zu informieren. Das heißt, die Leute, die damals mitgemacht haben, waren wirklich darauf angewiesen, sich selbst irgendwie ein bisschen Erfahrung zu generieren, Dinge auszuprobieren im Training und sind einfach in eine große Unwissenheit, in ein großes Abenteuer gestartet, wo keiner genau gewusst hat, was da auf sie zukommt. Immer gedacht, wir bauen die Episode heute so auf, dass wir die Premiere beleuchten, das Great American Bike Race 1982, dann die Persönlichkeiten, das waren ja vier Männer, die das erste Mal gefahren sind, dann die Entwicklung des Rennens 1983 bis 1986, die ersten Frauen, die mit dabei waren und erfolgreich waren und ein paar kuriose Fakten und ein paar absurde Infos und ein paar Rekorde, die da nebenbei oder bei diesen Aktionen quasi aufgestellt worden sind. Ist das für dich okay oder hast du in deiner Vorbereitung ein anderes Konzept?
Da möchte ich mich gar nicht einmischen und da gehe ich gleich ins Thema rein. Das sind mir ja immer die Liebsten, die mit Halbwissen aus anderen Disziplinen versuchen, irgendwie das Nichtwissen zu überspielen. Deswegen fange ich gleich an. Die Tour de France wurde ins Leben gerufen, um eine Zeitung zu promoten, um die Verkaufszahlen zu erhöhen. Warum hat das Rennen 1982, das Great American Bike Race, stattgefunden? Wollte auch jemand Zeitungen verkaufen?
Es hat immer schon Sponsoren gegeben, manchmal ganz komische. Ich habe mir das für später rausgeschrieben, aber ich sage es jetzt gleich, das war dann 1985. Moment, jetzt muss ich kurz den richtigen Zettel suchen. Da hat nämlich einen Titelsponsor es gegeben und da hat es geheißen, Moment, ich habe nämlich noch notiert, das wäre das Rennen, wo du, glaube ich, mitfahren hättest müssen.
Ich glaube, ich weiß, was kommt, weil ich kenne das Foto.
Nein, es ist nicht McDonald's, die waren oft Sponsor. Sie, okay. Aber 1985 war es The Great American Chocolate Chip Cookie.
Okay, sehr cool.
Also das war der Titelsponsor. Race Across America sponsored by The Great American Chocolate Chip Cookie.
Großartig.
Also ob das der Grund war, warum es das Rennen gegeben hat, glaube ich zwar nicht, aber Es ist im Prinzip von den Leuten gegründet worden, die dann auch die ersten vier Teilnehmer waren. Das heißt, die haben aus Eigeninitiative gesagt, wir wollen quasi ein Rennen fahren. Und das ist ganz, ganz spannend, weil ich werde über die vier Leute noch ein bisschen was sagen, aber ich habe geschaut, wann waren eigentlich die ersten Menschen überhaupt, die quer durch einen Kontinent gefahren sind oder wirklich so auf Langstrecken. Und das Rad gibt es ja auch noch nicht ewig. Also die ersten Räder waren Hochräder, wo man direkt am Vorderrad quasi, ja, die Kurbel ist gleich die Vorderradnabe, also keine Kette, keine Schaltung. Und zum Beispiel 1884 bis 1886, also 2 Jahre ungefähr, war der Thomas Stevens unterwegs, der ist einmal rund um die Welt gefahren. 22.000 Kilometer auf einem Hochrad. Und da ist nicht in Stunden und Minuten und Sekunden gemessen worden, sondern in Jahren. Die Bestleistung. Und dann ist der erste, was ich gefunden habe, dokumentierte Trip quer durch die USA, war 1887, auch 72 Tage auf einem Hochrad. Das war der George Nellis Jr., der ist bei einem Radlrennen mitgefahren in New York. Und dann hat er gesagt, er fährt jetzt gleich weiter. Er ist beim Radlrennen nicht so gut ausgestiegen und hat dann gesagt, er fährt nach San Francisco, war dann 70 Kilometer pro Tag ungefähr unterwegs und hat ja so ungefähr 10 Wochen später die Westküste erreicht.
Jetzt haue ich kurz einen anderen Fun Fact rein, weil du sagst, Radrennen in New York, weißt du zufällig, ob das im Madison Square Garden stattgefunden hat? Weil da war mal eine Radbahn, jetzt ist es ein Eishockey-Basketballstadion und Konzerthalle, aber die Disziplin, die Bahndisziplin des Madison hat den Namen daher, weil das im Madison Square Garden auch gefahren wurde in der Radbahn. Heute habe ich am falschen Fuß erwischt, ich sehe es. Geh zurück zu deinen Notizen. Ich habe wieder mal ein Fun Fact einbauen können.
Das kann man sicher nachlesen, wie kannst du jetzt nicht sagen. Also, wer waren jetzt die vier, die 1982 da erstmals am Start waren? Da war zum Beispiel mal der John Marino. Der ist als Godfather des Ultracycling, mit dem Spitznamen quasi wird er immer wieder bezeichnet. Er ist im Prinzip der Gründer des Rennens und er hat zum Beispiel 1978 in 13 Tagen schon einmal die USA durchquert. Das war natürlich außer Konkurrenz, das ist eher für sich selbst gefahren, aber das war halt dann zu der Zeit, hat es immer wieder Menschen gegeben, die am Radl durch Amerika gefahren sind. Und die Zeiten sind dann irgendwie, weiß nicht, teilweise im Guinness-Buch der Rekorde gelandet, teilweise auch nicht, aber er war halt 1978 einer von denen, die das gemacht haben. Und er war früher ein Baseball-Star und Football-Player in der Highschool. Und dann war er irgendwie ganz hoch oben in den Drafts und hätte zu den LA Dodgers gedraftet werden sollen. Weiß nicht, ob du die kennst. Vom Namen her sagt man das was, ja. Und dann hat er aber eine Rückenverletzung gehabt, hat gesagt, naja, er kann jetzt leider diesen Transfer nicht wahrmachen, hat dann die Schule fertig gemacht und dann hat sie die Karriere quasi dann ein bisschen in den Sand verlaufen. Aber dann hat er eines Tages eben durchs Guinness-Buch der Rekorde durchgeblättert, hat irgendwie einen neuen Sport gesucht, den er machen kann, weil er die im Prinzip motiviert war, weil er sein Baseball- und Football-Sport nicht mehr ausüben hat können. Und dann ist er quasi auf diesen Coast-to-Coast-Rekord gekommen und hat es dann im 1978 im Prinzip das erste Mal gemacht. Und dann ist er draufgekommen, dass das Ganze halt einfach viel mehr als nur eine sportliche Herausforderung ist. Er nennt es eine Expedition. Das heißt, du musst nicht nur schnell und lang Radl fahren, sondern die Logistik, die Ernährung, das Equipment, die Routenplanung, du musst aufs Wetter dich einlassen, die richtige Bekleidung haben, du brauchst eine Support-Crew, einen guten Plan, du musst mit Schlafmanagement irgendwie die auseinandersetzen, Begleitfahrzeuge, Sicherheit. Da waren ganz viele Themen, das hat ihn so fasziniert, dass er das quasi weiterentwickelt hat und dann irgendwann diese Vision gehabt hat, daraus ein Rennen zu machen. Das war John Marino, der erste und vielleicht wichtigste von den vier Teilnehmern. Dann haben wir den Michael Schirmer, den du sicher kennst.
Ich glaube, auch die meisten unserer Hörer und Hörerinnen werden den Namen schon mal gehört haben, ja.
Und ich glaube, das ist sehr unglücklich, weil er ist bekannt worden durch ein körperliches Gebrechen.
Den Schirmer's Neck.
Ja, wenn die Nackenmuskulatur ermüdet, du den Kopf nicht mehr halten kannst und der Kopf nach unten hängt. Das sieht man leider immer wieder mit den lustigsten oder wahrscheinlich unlustigsten Nackenstützen wird es dann oft behandelt, wenn die Leute weiterfahren. Er hat es das erste Mal gehabt, nicht beim ersten Rennen, aber später dann, und es ist tatsächlich noch ihm benannt worden. Aber eigentlich ist er heute Autor, Wissenschaftler, er hat sogar so seine eigene, wie soll ich sagen, wissenschaftliche Richtung definiert. Also er ist 1954 geboren, hat Psychologie studiert und hat insgesamt 12 Bücher geschrieben und ist dann halt, nachdem er sein Master in Experimental Psychology errungen hat oder abgeschlossen hat, hat er auch für schon Magazine gearbeitet und geschrieben, auch für Radsportmagazine. Und dann hat er irgendwie mit dem Radsport selbst angefangen, ist einmal seine ersten Centuries gefahren, das sind die 100 Meilen Ausfahrten. Und dann ist er da richtig reingekippt und hat dann auch im Prinzip eine professionelle Karriere im Radsport begonnen, nebenbei, dass er halt geforscht hat und geschrieben hat. Er hat sie so vorbereitet, dass er hat sich so vorbereitet, er ist zum Beispiel von Seattle nach San Diego gefahren in 7 Tagen, er ist noch einmal von Seattle nach San Diego gefahren in 4 Tagen, da hat er sich also schon wahnsinnig verbessert, er war beim Ironman Hawaii, am Triathlon dabei, den hat es 1981 auch schon gegeben, keine Ahnung, wann es den das erste Mal gegeben hat, aber das waren halt so die Distanzen, wie sich der Michael Schirmer aufs erste große Rennen vorbereitet hat. Warst du auswendig, wer noch am Start war? Von den Legenden, von den 4?
Ich hätte jetzt auf den Pete Penziers getippt.
Der kommt später.
Der kommt erst später. Aber sobald du den Namen sagst, wird es mir wahrscheinlich wie Schuppen von den Augen fallen. Aber jetzt.
Ich hüfte mal wahnsinnig feiner Schnauzbart. Weil der Michael Schirmer hat immer so ausgeschaut wie der Forrest Gump zu seinen besten Zeiten, wo er da in der berühmten Szene durchs Monument Valley läuft, lange Haar, Fullbart, Kapperl auf, immer irgendwie ein Loch im Gesicht, gut gelaunt, das ist Michael Schirmer. Und gepflegte Schnauzbart, ich bin mir nicht sicher, ob er sogar blond gefärbt war, ist vom Lon Haldeman.
Genau, ja, siehst du?
Spitzname Marathon Lon. Und er war einer, der nicht aus dem Wettkampfsport gekommen ist, aber er war der absolute Radlfreak und hat auch schon viele so Langstreckenfahrten gemacht und auch Rekorde aufgestellt, zum Beispiel so Wisconsin, Nord nach Süd, in 23 Stunden. Und ganz speziell, er ist schon 1981 eine Doppeldurchquerung gefahren. Im Prinzip das Ram mal 2, von der West zur Ost und wieder zurück zur Westküste oder umgekehrt und das Ganze in 24 Tagen. Das heißt im Prinzip, wenn man das aufs Ram bricht, 12 Tage und das zweimal hintereinander. Und das hat irgendwie große Aufmerksamkeit erregt. Er hat dann auch 1981 12 und 24 Stunden Bahnrekord aufgestellt und war dann natürlich einer, der dort dabei sein hat müssen. Also der ist quasi auch eingeladen worden und gefragt worden, ob er da nicht mitfahren möchte. Und der 4. im Bunde, das ist wahrscheinlich der ärgste von seinen körperlichen Fähigkeiten her. Und zwar John Howard. Und da steht jetzt eine Liste an seinen Erfolgen, der ist absolut abartig. Er war also richtiger Pro-Radlfahrer. Er hat 3-mal an den Olympischen Spielen teilgenommen für die USA. Er war 10 Jahre im Nationalteamkader. Er hat 14 nationale Meistertitel in der Elite und bei den Masters errungen. Dann war er Tapetenwechsel, Ironman-Weltmeister auf Hawaii. Und dann ist er gefragt worden, ob er nicht mitfahren möchte. Weil er ist halt nicht nur in der Hall of Fame vom US Cycling, sondern auch in der Hall of Fame des Triathlons. Und später dann, wie alle anderen auch, also alle, die wir heute erwähnen, sind in der Hall of Fame der Ultra Cycling Association. Also ein Wahnsinn und die Liste ist noch recht lang, was der alles gemacht hat. Wir werden noch dem Great American Bike Race ein bisschen noch schauen, was die Vierern in den nächsten Jahren gemacht haben. Und ich sage nur, der John Howard ist, der widerlegt die Ansage, dass man vom Ram langsam wird. Der ist im Nachhinein noch richtig schnell geworden. Wie es 1982 vom Stand des Wissens ausgeschaut hat, haben wir eh schon gesagt. Also Lon Haldeman, Doppeldurchquerung der USA, John Howard ist schon mal, war Hochleistungssportler, John Marino ist durch USA gefahren, Michael Schörmer hat sich durch Nord-Süd-Geschichten vorbereitet und jetzt kümmern wir uns einmal ums Material, was damals radtechnisch los war. Und ich habe da gibt es vom Race Across America Facebook-Account ein Posting, wo man ein bisschen was sieht. Und ich zeige dir jetzt die Fotos und du darfst einmal beschreiben, was du da siehst.
Also ich sehe einen wirklich wunderschönen Stahlrahmen, klassisch, mit klassischen Rennradlenker, Rahmenschaltung am Unterrohr, natürlich Felgenbremsen.
Siehst du vorne die Scheiben, was ausschaut wie eine Scheibenbremse?
Ja, das schaut, ist das ein Dynamo?
Nein, das ist tatsächlich ein Magnet, wo quasi der Sensor drauf ist für einen Tacho oder für einen unter Anführungszeichen Radcomputer.
Ah ja.
Und da ist dann noch so ein kleiner Abnehmer. Und hast du das einmal gehabt, wie du zum Radfahren angefangen hast, dann Radcomputer mit Magnet in den Speichen?
Auf der Speiche, ja, klassisch natürlich.
Genau, und dann ein Kabel nach oben und oben hast du halt kmh, Geschwindigkeit, Kilometer und Stoppuhr, das war's.
Ganz genau, ja.
Ja. Und das hat damals der Lon Haldeman auf seinem Rad schon gehabt. Das war jetzt eine ziemliche moderne Geschichte, ja.
Ja, was ich aber auch sehe, sind hinten ein Kranzl mit 7 Gängen und der größte schaut sehr, sehr klein aus. Also bergauf
und wird vorne der kleinste schaut sehr, sehr groß aus.
Vorne, genau, vorne 2 nur natürlich. Und wie hat man früher gesagt, Heldenübersetzung, wahrscheinlich 52, 39 und hinten, das wird wahrscheinlich maximal 23 sein, der große, ja.
Keinen Aufleger?
Keinen Aufleger, einen Brooks Ledersattel, sehr bequem.
Sehr stark, ich habe mir das außergeschrieben, das ist nämlich der Brooks Ledersattel, der ist heute, glaube ich, noch zu haben, oder? Den gibt es heute noch.
Ja, sehr ein bequem,
Klassiker.
Kann ich bestätigen.
Du kennst es.
Aber nicht wahnsinnig wetterbeständig. Das heißt, wenn er nass wird, ist er nicht mehr so bequem.
Und was im Text noch steht, das sind 21 mm Reifen von Vittoria und nämlich Tubular, also mit Kleber aufgeklebt. Ich habe gar nicht gewusst, dass das damals gegeben hat.
Naja, das war ja die Ursprungs-, das war ja vor den Schläuchen, glaube ich sogar noch. Ich habe mich selbst schon hunderte Male richtig geärgert über diese scheiß Klebereifen. Also da abotschen, das bedeutet 3 Wochen kein Radfahren.
Ja, und der Kleber, der dann hart wird, die Finger verbicken und das Ganze, die Felge ist verbickt, es ist eine Katastrophe. Ich habe das auch ein paar Mal gemacht, irgendwann hat es dann die Klebebänder gegeben, die Doppelklebebänder. Aber ja, Betreuer, Mechaniker, Reifen wechseln während dem Rennen, im fahrenden Auto, glaube ich, nicht lustig. Das ist nur ein Foto
vom Radcomputer,
also der ist richtig groß.
Schaut ein bisschen aus wie die allerersten.
Wie der Commodore 64.
Oder die allerersten Modelle vom SRM, auch weil er so schön rot ist. Schaut spannend aus. Ja,
ja, und auf jeden Fall der Lenker so dünn, kein Aufleger, du kannst die Hände nicht entlasten, mir schlafen die Finger ein, wenn ich das Foto anschaue. So echt, das ist der Wahnsinn.
Vor allem, wenn man das Foto auch, wenn man dann auch dazu nimmt, die Größe vom Bike schaut ein bisschen aus wie ein Kinderrad, also dürfte schon ordentlich Druck auf den Armen lasten.
Und was auch genial ausschaut, das ist dann auch ein Foto dabei, ich werde es dann eh verlinken in den Shownotes, wie die Leute starten, also die Helme, die Ausrüstung, die Trikots, einfach Wahnsinn. Lange, flatternde Haare im Wind, teilweise kein Helm oder irgend so ein Ledersturzring oder Styroporhelm, Fliegerbrille. Genial. Ja.
Aber
und die Pedale mit Lederriemen.
Pedale mit Lederriemen, aber was man auf dem Foto auch sieht, ordentliche Radlfahrerhaxen. Also das sieht man schon, dass die sehr gut durchtrainiert sind.
Ja, und das kommt dann eh noch später vor. Man kann dann auch die Zeit zum Beispiel von Lon Haldimann dann vergleichen mit der heutigen finnischer Zeit oder mit der Durchschnittsgeschwindigkeit. Und bevor ich es später vergisst, sage ich es gleich. Zum Beispiel hat er 1983 dann bei seinem zweiten Antritt Durchschnittsgeschwindigkeit hingelegt, wo er zum Beispiel im letzten Jahr beim Ram die Männerwertung gewonnen hätte, hinter der Isabelle Pulver. Sie wäre die Gesamtsiegerin gewesen. Wir haben einen Podcast dazu gemacht mit ihr. Und Lon Haldimann war 1983 schneller als alle Männer 2023. Also so viel zur körperlichen Leistung. Aber ich würde sagen, tauchen wir jetzt mal ein. 1982, Santa Monica Pier in der Nähe von Los Angeles. Es gibt auf YouTube einige Videos dazu. Das sind von ABC Sports produziert worden. Das war damals riesengroß in allen Fernsehstationen oder in den großen Fernsehsendern. Es war eine richtig große Produktion. Es waren am Start wahnsinnig viele Zuschauer. Es waren im Ziel beim Empire State Building in New York tausende Zuschauer. Die Fernsehproduktion ist wirklich hochwertig, also aufwendig. Und das Ganze gibt es eben jetzt auf YouTube zu sehen. Und wir haben uns da ein paar Ausschnitte rausgesucht, um ein bisschen so die Stimmung einfach zu spüren. Es ist echt ein cooles Zeitdokument. Und auch wenn es auf Englisch ist, keine Angst, wir spülen das jetzt ein. Wir schauen es uns bei der Aufzeichnung jetzt an. Flo wird es wahrscheinlich zum ersten Mal sehen, oder? Und wir werden dann kurz in Deutsch berichten, was wir gesehen haben.
Four men were about to set off for the long ride. 24-year-old Lon Haldimann of Harvard, Illinois, holder of the existing transcontinental record of 10 days, 23 hours, 27 minutes. 27-year-old Michael Shermer, a college psychology professor who had held a record for Seattle to San Diego, but who had never before ridden coast to coast. Former Olympic cyclist and Ironman triathlon champ John Howard, who saw the race as an opportunity to enhance his reputation as the king of ultra-endurance events, and John Marino himself, who first set a record for this distance in 1978, and who had practically single-handedly made cycling from ocean to ocean something worth thinking about. Now they were together on a sunlit August morning and ready to embark upon a great adventure. So this is where it begins, with Pacific Ocean lapping against the sand just a few hundred feet behind us, the predictably small crowd of family members, support crew members, friends, devoted bike freaks, a few curious passers-by on hand, the four cyclists poised and ready to begin pedaling with the target, the Empire State Building only 3,000 or so miles away.
Are you ready?
Ready.
On your mark, get set, go!
For the first hour or so, the atmosphere would be almost festive as the necessary caravan of cars, camera vans, and motorhomes was joined by a dozen or so local bikers who escorted the competitors through the traffic of Los Angeles. In an abstract way, all of us who were along for the ride knew that there were likely to be 10 days of slow going ahead. But it was easy, for the time being, to ignore that.
Die Bürgermeisterin von Santa Monica gibt den Startschuss.
Aber ist das nicht die Stimmung, das zu sehen, der Wahnsinn? Erstens, wie die Leute alle ausschauen und die Musik von der Produktion, so das Heldenhafte, die Inszenierung, unglaublich, oder?
Sehr, sehr amerikanisch, ja. Aber möchte ein bisschen runterholen. Also auch jetzt beim Ram, die paar hundert Leute kriegen es auch an den Start. An den Start zumindest. Also ich habe das Video vom Zieleinlauf noch nicht gesehen, aber so ein bisschen eine Gänsehaut ist schon da, weil die Stimmung am Start ist immer geil, ja.
Ja, und man hat dann nochmal kurz gesehen, die vier, die da dabei waren, und man muss sich das wirklich so vorstellen, also das hat keinen Organisator gegeben, der gesagt hat, dieses Rennen findet statt, wer sich anmeldet, fährt mit, sondern die waren ausgesucht, eingeladen oder haben sich einfach untereinander zusammengeredet und gesagt, hey, wie wär's, wenn wir da ein Rennen machen und wir da einfach was Neues auf die Beine stellen und einmal selber da mitfahren. Und dann fahren sie da aus Los Angeles aussehen mit jede Menge Hobbyfahrer noch im Windschatten, so eine ganze Prozedur ist da unterwegs, die Betreuerautos schon hinten noch und ja, dann machen sie sich auf in das Ungewisse. Ich möchte jetzt nicht zu viel von dem Film quasi einspielen. Man kann sich das anschauen, es ist wirklich eine Empfehlung. Kurz zusammengefasst ist der Rennverlauf halt so, dass irgendwie der John Howard nicht ganz so vorn dabei war, wie man ihm vielleicht zugetraut hätte, weil er, alle sagen, er ist der beste Radlfahrer, er ist der beste Athlet, aber er hat halt bei diesen Ultralangstrecken die wenigste Erfahrung und man sieht halt, dass er ein bisschen hadert, dass er Zeit braucht, bis er den Rhythmus findet und der Lon Haldeman ist ziemlich souverän unterwegs, also der ist da recht bald vorne weg. Ich möchte aber trotzdem noch eine Passage einspülen, die vom John Howard ein Interview sagt. Also das kommt irgendwie mitten im Film vor und da redet er ein bisschen über seine Zielsetzung, über seine Einstellung zum Sport und das finde ich recht spannend, wie er quasi sich selbst sieht, weil er ist doch der, was halt leistungssportmäßig der ambitionierteste ist oder der mit den meisten Titeln und den größten Erfolgen bisher.
Records are important to me, Diane. I like to break records. And 10 days or sub 10 days is a fascinating concept. If we can go under 10 days for 3,000 miles, I think that's basically what I'm looking for.
I believe in pushing my limits. I've always been a endurance freak, if you will, and I'm more concerned about doing something that's never been done before. I don't look at it as any tough, rigorous activity. I look at it as something that is improving me as a person, enhancing the quality of my life. My philosophy is work into it. Don't go out hard. To start slow, work into the race, and then gradually, if all goes well, get stronger toward the end. I focus on the pain rather than put it out of my mind. It's important to me to win this race because I feel like this is the start of an event that will put cycling on the map.
Also grob zusammengefasst, vorausgesetzt, wir spielen den richtigen Clip ein, hat er gesagt, dass sie in Höchstleistungen anspornen und dass diese 10 Tage oder unter 10 Tagen zu bleiben ein Riesenziel ist.
Und was ich auch sehr cool finde, ist das, was der Michael Schörmer sagt und da sieht man auch schon, dass er ein bisschen der Denker ist von den Vieren, der ein bisschen an ja, fast philosophischen Zugang hat zu dem Ganzen. Und die Passage möchte ich auch noch vorspülen.
I think it's just the challenge of doing it. And people need challenges. And this is a question I always get asked, why? And I think that human beings need obstacles to overcome. And we're always striving to have a peaceful, calm life. But really, you always pick challenges. You pick the toughest ski slope to go down. You pick a tougher tennis match against you. You pick the longer miles that you're going to ride because you don't know if you're going to make it. And that's what makes it exciting. And for me, I'm really not absolutely positive, 100% sure I'm going to make it to New York, let alone even first. And that element of risk makes it exciting. It makes it an adventure because this isn't just a race. It's an adventure in life.
Minus dem letzten Part, oder? Dass die das nicht triggert. Er sagt, das ist ein Abenteuer, nicht nur ein Rennen. Aber er sagt natürlich schon, dass der Mensch sich immer eine Herausforderung sucht. Ja, man sucht sich den steilsten Berg zum Skifahren, man sucht sich den schwersten Gegner, die schwerste Gegnerin im Tennis und man sucht sich ein Race Across America.
Ja, und da sind halt auch diese Ungewissheit so motiviert, weil einfach nicht weiß, ob er es schaffen wird. Das ist, glaube ich, auch was wir alle kennen, oder? Es gibt halt verschiedene Arten von Motivation. Manchmal ist es ein Detail zu verbessern oder was du schon gut drauf hast, noch ein bisschen besser zu machen. Aber die ganz andere Art ist halt einfach, du weißt nicht, was passieren wird. Du hast keine Ahnung, ob du es schaffen wirst. Und dieser Nervenkitzel ist, glaube ich, ein großer Antrieb. Wollen wir uns anschauen, wie es ausgeht?
Ja, vielleicht nicht das ganze Rennen, schauen wir uns nur die Top 4 an vielleicht.
Die ersten 4. Was man gleich dazu sagen muss, es ist das einzige Rennen in der Geschichte, wo 100% der Teilnehmer finishen. Wirklich. Das steht da explizit dort. Und das Lustige ist, es wird auch einen Rookie of the Year geben, obwohl quasi alle vier Rookies waren, aber den Titel bekommt dann schlussendlich einer. Aber schauen wir uns jetzt vielleicht echt so die Videoausschnitte an vom Ziel. Wiederum, wenn man jetzt nur den Podcast hört und das Bild nicht hat, es geht wirklich um die Stimmung. Man muss sich vorstellen, das läuft im Fernsehen auf einem riesengroßen TV-Sender. Gefilmt worden ist es aus einem Helikopter. Man sieht die New Yorker Innenstadt, das Empire State Building, ganz, ganz viele Menschen, irgendwie alle aufgeregt, und dann kommen die Leute ins Ziel und noch dazu so Forrest Gump Musik, Running Against the Wind und solche Sachen sind der Soundtrack, also echt cool, sehr amerikanisch, wie du sagst. Und schauen wir an, wer als erstes eingefahren ist.
It was the 10th day of the Great American Bicycle Race and Haldeman was about to break his own transcontinental record by more than a full day. He was doing so, riding a route slightly longer than the one he had used the year before. He had won a race too, but somehow that didn't seem so important anymore. What was important was that in a few more minutes, Lon Haldeman would be finished with what had seemed to some of us an endless journey. As Haldeman reached the Empire State Building, there was excitement, but there was a strange sense of anticlimax too. We had all been going so hard for so long, somehow it felt awkward to stop. And now to talk about it, what could we say? How could this possibly be reduced to words? An exhausted, sleepless rider stepped off the bike. An exhausted, sleepless reporter picked up a microphone. Congratulations.
Thank you. Thank you, Father. Goodbye.
You know, you left Santa Monica with such intensity that we thought for a while you wanted to get here in a week. But if somebody had been able to tell you just a little bit over 9 days, 20 hours, you think you would have been pleased with that?
Yes. I didn't know if it was possible at that time, though, when we lost Santa Monica.
Right now, I kind of wonder if the emotion you feel is excitement and joy at what you've accomplished, or more so just relief that it's over.
Oh, it was hard. It was a lot of relief that it's over, and I kind of feel sorry for the guys that are still out there. They'll be coming in later on, and I hope they get the same reception that I did.
Well, thank you very, very much. I've waited 9 days for you to look tired, and right now I think you look about as exhausted as I've ever seen you look. Good luck.
Okay, thank you.
His father and mother understood. They had been there all along, but you couldn't escape the suspicion that few others would ever really fathom what this was all about.
Ja, also wunderbar eingefangen beim ersten Ram schon. Das Gefühl, das wir zwar zumindest kennen, im Ziel ist immer so eine gewisse Leere. Und er sagt das auch antiklimaktisch, Zieleinfahrt. So, er steigt aber vom Pradl und das war's. Und wie geht's da? Ja, eh okay. Und also man erwartet mehr Emotionen, aber die kommen erfahrungsgemäß erst viel, viel später.
Ja, er ist komplett, ich glaube, der ist einfach komplett leer und der will einfach nur seine Ruhe haben und er ist so kurz angebunden in den Antworten und ob er sich es erwartet hätte, nein, und er hat nicht gewusst, ob es gehen wird, aber er ist halt einfach, glaube ich, ihm ist das alles gerade ein bisschen too much, was da gerade rundherum passiert.
Auch wenn du selbst ein bisschen dem nachtrauerst, dem Ziel am Empire State Building, ich kann sagen, das wäre die absolute Hölle für dich am letzten Tag.
Der Verkehr?
Der Verkehr durch New York, dann am Empire State Building. Ich nehme an, es gibt dort keine Parkplätze. Du wirst wahrscheinlich noch 2 Minuten weitergescheicht. Also da ist die jetzige Lösung wahrscheinlich die bessere, muss man ehrlicherweise sagen. Obwohl es natürlich ikonisch ist.
Es schaut auf jeden Fall wahnsinnig gut aus. Und auch das, was er sagt, ich glaube, das muss man richtig verstehen. Also er ist quasi, er fühlt mit den Guys mit, also mit den Typen, die noch draußen sind, und er ist froh, dass es vorbei ist. Also ich glaube, das meint er nicht herablassend oder so, sondern wirklich ein ehrliches Mitleid, weil es war, glaube ich, nicht lustig für ihn. Und die anderen leiden halt noch immer, aber es hat nur ein paar Stunden gedauert, bis der Zweitplatzierte eingefahren ist.
Some 13 and a half hours later, John Howard pedaled onto the George Washington Bridge, partly frustrated that he wasn't the winner, mostly bent on getting there. He burst into a wild sprint on the narrow grill work of the bridge, and his crew alarmed screamed for him to slow down. No! Having left his frantic crew far behind by the New York side of the bridge, he continued solo and indirectly toward the Empire State Building. Or at least we hope so.
I have the Winnebago on there? No, the biker's not here. No biker, just the Winnebago. We're stopping this traffic out here. Biker's here, 34th Street.
It was with relief that we saw John Howard make that final turn. The three-time Olympian, the triathlon champion, finished his first transcontinental ride at 12:04 Sunday morning, having stuck with it after days of nausea and leg cramps and having bettered Lon Haldeman's 1981 record.
Congratulations, you broke the world record.
Well, thank you, Diana. I am truly exhausted. Just glad that it's over.
Ready to go to sleep?
For about 3 days, yeah. Thanks a lot.
What was the worst part?
The last 5 miles through Harlem, I think, was about the worst. We took a wrong turn, but you know, that's part of the racing. You just accept that. Try to put up with it.
I think we're seeing most of the race in your face right now.
Yeah, probably so.
You could probably use a hug right now. John, I'm probably too sensitive to ask you this now, but I'm going to anyway. Would you ever do it again?
I don't think so. Once is enough.
So two of them were finished, but somewhere out in the darkness, Michael Shermer and John Marino were still riding and dreaming of New York.
Großartiges Video. Also man sieht, wie er auf der Washington Bridge, das ist die Brücke nach Manhattan rein, glaube ich, attackiert, sein eigenes Betreuerauto abhaut. Sie schreien ihm hinterher, aber er fährt einfach alleine weg und bezahlt bitte dafür, weil er ist sich verfahren. Und da, wo man diese hektischen Funksprüche hört, da wird nach ihm gesucht und man findet ihn nicht und irgendwann kommt er dann um die Ecken und er sagt es dann auch im Interview, ja, Verfahren ist Teil des Rennens, aber sich auf den letzten 5 Meilen zu verfahren ist natürlich bitter.
Ja, er beschreibt, dass er sich früher im Rennen einmal verfahren ist, aber ich finde es so cool, weil das ist mir zwar persönlich nie passiert, aber ich habe auch schon andere Geschichten gehört, was dann auf den letzten Kilometern den Leuten auf ein bisschen den Vogel raushaut, was ihn einmal komplett durchtragen und ich meine, er ist 13 Stunden nach dem Sieger ins Ziel gekommen. Man muss nicht sprinten. Ich glaube, er ist halt der Radlrennfahrer und er will einfach nochmal richtig einen Zielsprint machen und sich selbst attackieren.
Ja, was man auch sieht, ein bisschen fehlende journalistische Distanz. Die Reporterin busselten ab.
Ich habe an den Iker Casillas gedacht. Kennst du die Szene? Spanien wird Weltmeister. Er steht beim Interview und die Reporterin küsst ihn. Er küsst sie und dann hat man im Nachhinein, oder wer es halt gewusst hat, das ist seine Freundin und seine Freundin arbeitet beim Fernsehen. Und mir ist dann aufgefallen, er ist zweimal geküsst worden. Also zuerst von der Reporterin, dann von seiner Frau. Also irgendwie,
also,
mir ist das nie passiert im Ziel.
Es gibt ja Geschichten, dass das andere mehr als ein Bussel gekriegt haben von einer Reporterin. Also gibt es auch dafür schon einen historischen Präzedenzfall im allerersten Rennen.
Über das können wir leider nicht ausführlicher berichten. Es war vor unserer Zeit, das kann man sagen.
Das kann man sagen. In den wilden Zeiten des Rams.
John Howard ist im Ziel und der Nächste, der ins Ziel kommt, ist Forrest Gump, also known as Michael Shermer.
Michael Shermer would finish his first transcontinental ride in 10 days, 19 hours, 54 minutes. Like Howard before him, he would better Lon Haldeman's previous record for the trip. All across the country, he had listened to tapes of lectures given by his colleagues at Glendale Community College. And now, he had learned some new things to tell them about.
Thank you.
Michael, congratulations.
Thank you very much.
Under the world record, 10 days, 19 hours, 54 minutes. Congratulations.
Not bad for a first kid. All right.
What hurts the worst?
Nothing hurts right now, but right there.
Listen, your crew was fabulous. They're the best.
They are the best. That's, you couldn't do it without them, and they're here, and that's why I'm here.
The last couple days, did you know you were right on the record, and is that what you were pushing for?
Well, I was pushing to catch him, but he kept going faster. And it just so happens that got me here under the record.
Would you ever do it again?
Oh, no. Don't ask me that now. I need about 20 hours of sleep for that one. Yeah, I might do it again. You don't know.
Congratulations. Have a great celebration and a great sleep.
Thanks.
So the race's clown prince was finished. And now, only one party was left to be heard from.
Auch er, ein Vorreiter, der hat wohl während des Rennens Podcasts gehört, also Vorträge und Vorlesungen seiner Unikollegen während des Rennens und im Ziel. Er hat nicht lange überlegt, er hat kein eindeutiges Nein gegeben. Man wird ihn wiedersehen, so viel kann man vorwegnehmen.
Ja, der John Howard hat vorher gesagt, er wird es nicht mehr fahren oder er kann es nicht vorstellen. Und der Michael Schirmer, was mir so gefällt, er ist so eine frohe Natur, oder? Er ist so komplett aufgezuckert oder halt so übertrüber fröhlich und jubelt und springt herum und streut über das ganze Gesicht und totaler Unterschied zu den anderen. Was man auch sieht, er hat damals, glaube ich, schon viel von Aerodynamik verstanden, weil sein Helm ist herausragend, oder?
Es hängt davon ab, wie er nicht den Wind haltet. Wenn er zu sehr nach oben schaut, dann ist die Aerodynamik dahin.
Aber wenn es den 2024 nochmal für Einzelzeitfahren auf den Markt bringen, glaube ich, würde er sich gut verkaufen.
Bestimmt, ja. Die Größe dafür hätte er.
Uns fehlt jetzt noch der Ausschnitt vom vierten Finisher, vom John Marino. Und den sollten wir uns auch noch anschauen, oder?
Sicher. Das ist dein Podcast heute.
Ja, ich drück da auf Play.
28 hours after Michael Schirmer finished, after muscle strains, blisters, saddle sores and nearly collapsing from trying so hard to catch up, John Marino's goals had to have changed radically from the start of the race. When you can't win, when you can't better your previous time, when the only goal left is finishing, something makes the brave ones continue. John Marino had that something.
As the sun set over the Hudson at 7.05 p.m. on Monday, August 16, John Marino reached the George Washington Bridge. 4 years before, when he had ridden across the United States the first time, he had wondered what it would be like to ride against someone else. And now he knew.
We dreamers have our ways of facing rainy days. And somehow we survive. We keep the feelings warm, protect them from the storm, until our time arrives. Then one day the sun appears, and we come shining. I made it through the rain. I kept my world protected. I made it through the rain.
12 days,
well, you know.
7 hours, 21 minutes. John, I'd say all the other riders know and we know you had more than your fair share of bad luck with the blisters everywhere and equipment problems, and you hung in there, and everybody's real proud of your courage.
Well, I have to attribute that to my wife. I was ready to throw it in Missouri. I was going to quit. I said, I'm too far behind. It was a headwind. It was at night. It was raining. And I said, that's it. And she said, there's nothing wrong with your muscles.
Come on, babe.
And she did it again yesterday. I was going to throw it in again. And she said, you can't do that. You've got to get at least get to New York. And so that I thank her for.
What hurts the worst right now?
my hands, my feet, my rear end. And not in that order, though.
What are you going to do tonight?
I'm going to have my annual beer. Maybe three.
I made it. Sehr cool, wenn man das Video sieht. Er kommt schon wirklich sehr aufrecht daher, nicht mehr sehr aerodynamisch. Und man hört gleich, dass er Sitzprobleme hat. Und dann sieht man ein Ungetüm von einem Sattel. Und dann denke ich mir, okay, kein Wunder, dass er Sitzprobleme hat. Aber sie erklärt es dann, er hat während des Rennens ziemlich viel herumgepastelt an seinem Sattel, um irgendwie die Sitzprobleme in den Griff zu kriegen. Er sagt dann auch noch, das hat er noch nie gehabt und er hätte vorsorglich schauen müssen, dass er keine kriegt, weil wenn es da mal welche hast, ist zu spät. Also auch das ein Learning, wie man so neudeutsch sagt, das schon im ersten Ram.
Ja, und es
auf
gibt
die harte Tour gelernt wurde.
Ja, noch Bilder dazu. Das ist so mit, sie haben es mit Handtüchern umwickelt, dass es ein bisschen weicher und dicker wird, der Sattel. Und er sagt im Interview dann ja, dass er in Missouri oder war Illinois?
Missouri hat er gesagt.
Wollte er schon aufgeben, Gegenwind, er war weit hinten, er war an der letzten Stelle und das man jetzt vielleicht nochmal erklären muss, seine Zeit aus 1978 ist ja eigentlich der offizielle Rekord und alle anderen drei vor ihm haben diesen Rekord gebrochen und er selber als einziger nicht. Und das heißt, er war natürlich enttäuscht und nur durch das, dass er ihm seine Frau gut zugeredet hat, sozusagen, du hast nichts bei den Muskeln, also fahr weiter, hat er dann durchgehalten und ja, die Beschwerden, was hat er gesagt, die Hände,
Füße
und sein Hintern.
Aber nicht in der Reihenfolge. Wunderbares Zitat.
Und dann der herrliche Soundtrack, I Made It Through the Rain. Unglaublich kitschig. Unglaublich guter Film.
Ja, also haben wir das erste Ram 1982 abgeschlossen.
Ja, es war jetzt nochmal mit den Daten quasi, Lon Haldeman gewinnt mit 9 Tagen 20 Stunden und John Howard wird mit 10 Tagen 10 Stunden Zweiter, Michael Schirmer Dritter und John Marino wird Vierter mit 12 Tagen 7 Stunden. Und was für Rookie of the Year geworden ist?
Ich nehme an, der Schirmer, oder? Weil er hat irgendwie sowas gesagt, das war sein erstes Mal, glaube ich, im Interview.
Nein, der John Howard war Rookie of the Year, weil er quasi als einziger noch nicht solche Langstrecken gemacht hat bisher. Okay. Er war nur bei Olympia und so Sachen.
Okay, ja.
Und ja, das Rennen ist dann 1983 erstmals als Race Across America ausgetragen worden. Die Strecken hat sich ein bisschen verändert. Sie sind wieder im Santa Monica Pier gestartet, aber das Ziel haben sie dann nach Atlantic City verlegt, was dann eigentlich sehr oft, viele Jahre immer wieder war.
Das, finde ich, ist der ikonische Zielort für mich. Ob so cool das Empire State Building ist, aber wenn ich ans Ram denke ich Atlantic City. Das ist für mich, wo das Ziel hinkehrt.
Annapolis waren wir dann immer, aber Atlantic City ist quasi, glaube ich,
quasi, ja, aber für mich ist das der ikonische Zielort und heuer erstmals wieder oder nach langer Zeit wieder Zielort. Und das, finde ich, ist die richtige Entscheidung. Das Ziel gehört dorthin.
Vielleicht hat auch der John Howard Protest eingelegt, weil er sie versprintet ist in der New Yorker Innenstadt. Ja, was können wir 1983 berichten? Es hat wiederum den Sieg gegeben von Lon Haldeman. Er war ein bisschen langsamer, weil, warum eigentlich? Ich glaube, die Strecke war natürlich anders und wettermäßig möglicherweise war es auch nicht so gut, das habe ich jetzt nicht rausgefunden. Aber was man sieht, es sind insgesamt schon 12 Personen am Start. Und da gibt es dann Namen, die auch interessant sind, nämlich der Pete Penziers ist Zweiter geworden und der Michael Seacrest Dritter. Und unter den Did Not Finish in der Kategorie sieht man erstmals die Kitty Gorsall. Und das war die erste Frau, die mitgemacht hat. Sie hat es leider nicht geschafft, ist nach 800 Meilen ausgeschieden. Und von diesem Jahr ist zum Beispiel so, dass der Lon Haldeman mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 12,36 Meilen pro Stunde eben so eine Geschwindigkeit gehabt hat, wo er zum Beispiel 2023 Zweiter geworden wäre hinter der Isabelle Pulver und schnellster Mann.
Bereits in der zweiten Austragung, die erste Dame am Start, da können sie viele andere Sportarten eine Scheibe abschneiden. Also es gibt ja immer noch Sportarten, wo immer noch keine Frauen am Start sein dürfen. Total verrückt. Aber ja, zwei interessante Namen, du hast das schon vorweggenommen, Pete Benzias und Michael Seacrest, die werden wir, wenn wir öfter History-Folgen machen, werden wir die zwei Namen sicher nochmal hören.
Ja, 1984 ist es wieder sehr speziell gewesen. Da hat der Pete Benzias gewonnen bei seiner zweiten Teilnahme vorm Lon Haldeman und Michael Seacrest war Dritter erneut und insgesamt waren schon 23 Menschen am Start und erstmals 4 Frauen davon. Und das ist echt interessant. Ich habe geglaubt, ich lese nicht richtig. Ich habe die Ergebnisliste angeschaut und da steht einmal bei Did Not Finish, interessanterweise gibt es 14 DNFs, also wesentlich mehr als erfolgreiche Zielankünfte. Und es gibt eine Frau, die nicht angekommen ist und 3 Frauen, die durchgekommen sind. Also die Frauen haben eine Finisher-Quote von 75% und bei den Herren sind 5 durchgekommen und 13 ausgeschieden. Das heißt 28% Finisher-Quote. Das haben wir schon öfters einmal diskutiert. Das ist jetzt eine völlig arge Interpretation, überhaupt nicht faktenbasiert, aber wenn man sich nur die Zahlen anschaut, war es vielleicht auch damals schon so, dass Frauen besser vorbereitet waren und die Männer sie aber ein bisschen zu viel Zutrat haben vielleicht. Aber nicht ins Ziel gekommen ist die Susan Notarangelo, was, finde ich, der schönste Name ist in der Radsportgeschichte, oder?
Ja.
Und erster Platz, bitte schau dir das an und dann sag mir, was du da siehst.
Shelby Hayden Clifton.
Und nächste Zeile.
Pat Hines.
Und was steht davor?
Auch ein Einser. Und dann schaue ich mir die Zeiten an und sehe 12 Tage, 20 Stunden, 57 Minuten, zweimal.
Richtig.
Also ein Ex-Eco-Finish.
Ein Ex-Eco-Sieg. Und ich habe das dann nachgelesen. Das war kein freundschaftliches ins Ziel fahren und wir einigen uns auf quasi, dass wir da gemeinsam ankommen, sondern die sind gesprintet, die haben sie attackiert am Ziel und es war so ein knapper Zieleinlauf, dass die Rennleitung sagt, gut, sie sind nicht in der Lage, weil sie natürlich nicht auf ein Fotofinish vorbereitet waren, sie haben keine elektronisch-digitale Zeitmessung gehabt und sie sind nicht in der Lage zu entscheiden, wer gewonnen hat, jetzt haben beide gewonnen. Das war wirklich ein Zielsprint, original, Kopf an Kopf, unfassbar.
Unglaublich, ja. Und auch unglaublich, dass der Takt-Tape, Zielstrich, keine elektronische Zeitmessung hat.
Und es ist wirklich ein Wahnsinn. Da gibt es auch ein Posting auf der RAM-Facebook-Seite dazu. Und das finde ich echt, echt faszinierend. Und was da noch interessant ist, ich habe ein bisschen was rausgesucht. Und zwar die Pat Hines, die eine von den beiden Siegerinnen, die hat auch noch sehr, sehr viel Cooles gemacht in ihrem Leben. Sie hat nämlich die Initiative Safe Moves gegründet und setzt sie ein für Sicherheit im Straßenverkehr und Sicherheit am Rad. Das heißt, sie ist dann in den Public Service eingestiegen, also in den öffentlichen Dienst. Und ja, hat dann wirklich sehr viel Lebenszeit der Sicherheit auf der Straße und am Fahrrad gewidmet. Und da gibt es Fotos von ihr, wo sie quasi mit Kindern so Vorsicherheitstraining macht und Sicherheitstrainings am Rad. Und dazu gekommen ist sie, weil sie einmal bei einer Trainingsfahrt mit einer Freundin unterwegs war und die ist von einem Auto quasi abgeschossen worden und verunglückt. Und das hat für sie dann quasi das Erlebnis war für sie so, dass sie gesagt hat, sie möchte sich dem Thema widmen und da was Sinnvolles tun. Und sie waren sogar damit Safety Program of the Year vom Department of Transportation. Also sie ist da wirklich auch dafür geehrt und ausgezeichnet worden für ihre Initiativen. Und die zweite Siegerin, die Shelby Hayden Clifton, hat dann auch Ultraläufe gemacht, wie zum Beispiel, ich finde den Namen so super, den Mountain Masochist Trail Run über 80 Kilometer, den hat sie mehrfach gewonnen. Und die Drittplatzierte, die Elaine Mariol, hat das Ram öfters bestritten und hat es dann sogar 2 Jahre später dann gewonnen, nachdem sie insgesamt 3 Mal am Start war. Also sie alle vier Frauen, die da am Start waren, haben echt Außergewöhnliches geleistet, beziehungsweise machen das in der Zukunft, weil die Frau mit dem schönen Namen, die Frau Notarangelo, hat nämlich nächstes Jahr, 1985, ihren Namen verändert. Sie hat jetzt einen Doppelnamen.
Ja, Notarangelo Haldeman, bestimmt nur Zufall, und hat dann gewonnen.
Ja, sie hat den männlichen Ram-Sieger geheiratet. Also sie haben wirklich, sie haben sich beim Radlrennen kennengelernt und die beiden haben gemeinsam, der Lon Haldeman und die Susan Notarangelo, viel am Radl erlebt. Das habe ich am Schluss noch ein paar Zahlen dazu. Jedenfalls hat 1985 war es Damenpodium wieder. Die Susanne Notarangelo, Shelby Hayden Clifton war Zweite und die Elaine Mayol war Dritte. Aber bei den Männern war es ganz spannend oder so außergewöhnlich, weil wir haben einmal schon über ihn geredet, als wir über Race Around Rwanda geredet haben. Nämlich der Sieger bei den Männern, kannst du dich erinnern, Flo?
Jonathan Boyer, ja.
Genau. Und der Michael Seacrest war Zweiter und der Michael Schirmer war Dritter. Und zum Jonathan Boyer gibt es ein bisschen was zum Sagen, weil ich gehe mir davon aus, dass die Ruanda-Episode jetzt immer alle im Kopf haben, aber es ist dann nachher gesagt worden, dass für die Bedeutung des Rennens war das unglaublich wichtig, was 1985 passiert ist, weil der Jonathan Boyer und Michael Seacrest, das waren die großen Favoriten und es war ein wichtiges Duell sozusagen und einer der definierenden Momente in der Ultra-Cycling-Geschichte, weil der Boyer war einer der größten Radfahrer überhaupt Amerikas. Er war Top 10 Gesamtfinisher in der Tour de France, also wirklich Gesamtwertung unter den ersten 10. Er war absoluter Profi durch und durch und natürlich war die Frage, wird er alle deklassieren? Hat irgendeiner von den unter Anführungszeichen langsamen Ultraradfahrern eine Chance gegen ihn? Und im Endeffekt hat der Michael Seacrest war lange in Führung und der Boyer hat wirklich hart kämpfen müssen, hat seine Schlafstrategie umgestellt, weil er wollte eigentlich nur schnell fahren und länger schlafen. Dann hat er doch ändern müssen auf kurze Schlafpausen, damit den Michael Seacrest noch einholt. Und ja, es hat dann zwar doch der Boyer gewonnen, das was alle gedacht haben, aber dass der Seacrest so ein knappes, spannendes Duell geliefert hat und im Ziel nur 4 Stunden Rückstand gehabt hat, das war eigentlich das Spannende an dem Rennen, wo die ganze Welt unter Anführungszeichen oder alle halt, die sich an dem Rennen irgendwie interessieren, mitgefiebert haben und es hat quasi den Stellenwert der Langdistanzradfahrer echt gehoben, dass sie quasi einen Profi so hart fordern können. Flo, kannst du noch? Oder bist du schon überwältigt von den vielen Infos?
Nein, ich höre dir zu. Ja,
das letzte Jahr, was ich noch vorbereitet habe, war nämlich insofern nochmal spannend, weil 1986 ist der Pete Benzeres gekommen, hat gewonnen. Der Jonathan Boyer war nur einmal am Start und der hat in 8 Tagen, 9 Stunden einen unglaublich guten Rekord aufgestellt. Das war die schnellste Ram-Zeit für viele, viele Jahre, also die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit. Und die hat dann bis 2000, was das noch?
11, 13?
Bis 2013 hat sie gehalten, ja. 2013 war ich dann schneller. Der Flo war damals noch nicht im Betreuerteam, aber das sind dann doch 27 Jahre, bis es jemanden gegeben hat, der die Durchschnittsgeschwindigkeit verbessert hat und schneller war. Das ist schon absolut unfassbar. Es hat einmal den Rob Kisch gegeben, ein paar Jahre später, der ist es in 8 Tagen und 3, 4 oder 5 Stunden gefahren. Ich habe mir das jetzt nicht ausgesucht, aber auf einer kürzeren Strecke. Da war quasi die Durchschnittsgeschwindigkeit nicht so hoch wie da beim Pete Benziers. Und dann, ja, wie ich glaube jetzt nicht mehr alle...
alle Sieger, alle Zeiten. Nein. Ich glaube, da laden wir wieder den Sewe ein, der referiert uns das.
Der braucht eine Vorbereitung, der hat das Vorbereitung, im Kopf.
Ja. Der hat das Excel im Kopf.
aber ich habe noch ein paar so kuriose Fakten beziehungsweise ein paar so Highlights von unseren Protagonisten, die wir jetzt besprochen haben, rausgeschrieben, weil das irgendwie echt spannend ist. Nämlich die Susan Notarangelo-Haldeman hat dann den Frauenrekord aufgestellt mit 9 Tagen, 9 Stunden. Die hat auch sehr, sehr lang gehalten, bis die Shauna Hogan gekommen ist. Und das waren so die speziellen Persönlichkeiten, also die legendären Teilnehmer. Weißt du, wer am öftesten mitgemacht hat?
Ich weiß nicht, ob es das Gleiche ist. Ich weiß, wer am öftesten gefinisht hat. Rob Kiesch.
Richtig.
19 Finishes und bei seiner 20. Teilnahme leider ein DNF.
Ja, nämlich in Folge. Der ist 19 Mal in Folge ins Ziel gekommen und beim 20. Mal leider nicht mehr. Da hat er was bei der Lunge gehabt. Eine Lungenentzündung, eine Lungenödem, irgendwas. Aber das war ein Amerikaner, der da halt jedes Jahr mitgefahren ist. Erstmals 87. Dann siehst du seine Formkurve, die Platzierungen werden immer besser und dann hat er 1992 gewonnen, hat dann 3 Siege gehabt und in den späteren Jahren ist er wieder ein bisschen langsamer geworden, also so richtig Lernkurve nach oben, absolute Spitzenleistung und dann ein bisschen verloren an Fitness.
Oder andere sind gekommen und haben ihn abgehängt.
Ja, ja. Und genau 8 Tage, 3 Stunden habe ich da hergeschrieben, war seine schnellste Zeit. Die Shauna Hogan bei den Frauen ist 1992 erstmals mitgefahren, hat gewonnen und danach jedes Jahr gewonnen. Sie ist einmal ausgeschieden, aber sie hat bis 1998 6 Siege gehabt, ist die schnellste Frau und der Rekord steht bis heute. Also heute noch ist 1995 die schnellste Frau unterwegs gewesen, die Shauna Hogan mit in kmh gerechnet 21,3 Durchschnitt, wo die Stehzeiten und die Schlafpausen mitgerechnet sind, 9 Tage, 4 Stunden. Und was halt besonders ist, sie hat dann einige Jahre oder kann man sagen Jahrzehnte Pause gemacht, hat dann in ihren Mit-50ern wieder begonnen. Und kannst du dir erinnern, wir haben sie 2019 getroffen?
Genau, ja. Checkpoint 1, Leg Henshaw, das war schon ein cooler Moment, das haben wir gemerkt. Yeah. Also schon beeindruckend, sie auch im fortgeschrittenen Alter am Rad zu sehen, beim Ram zu sehen. Das war schon cool, ja.
Sie ist oldest solo female finisher. Sie ist 60 Jahre gewesen, hat 2019 das Ram gefinisht und wir waren dabei. Das war cool. Das
war ein cooler Moment, ja.
Und ja, also absolut unglaublich, Shauna Hogan. Und was ich da auch noch rausgeschrieben habe, Hans-Jürgen Schmidt war 1999 der erste 50-plus-Finisher. Mittlerweile ist es echt sehr, sehr oft, dass 50-plus sogar gewinnt aus der Altersklasse. Da sieht man auch, dass irgendwie, ich glaube, das sieht man heute im Radsport generell, dass die Topleistungen immer früher zustande kommen, weil halt von Kindheit auf anders trainiert wird. Und ich glaube, durch Trainingsplanung und vielleicht Ernährung und Lebensweise, die Leute einfach länger leistungsfähig bleiben im Alter.
Ja, also, wenn ihr jetzt noch immer dran seid, also ich bin hellwach, möchte ich sagen. Aber wenn ihr jetzt noch immer dran seid, dann schreibt es uns in die Kommentare oder schreibt es im Straps auf Instagram oder auf per Mail, ob ihr mehr RAM-History oder Sitzfleisch-History-Folgen hören wollt. Das war jetzt einmal ein Test von uns. Auch auf Spotify gibt es eine Kommentarfunktion. Die kann man auch nutzen, da freuen wir uns auch. Wollt ihr mehr davon hören, Sitzfleisch-History, dann werden wir vereinzelt solche Folgen einstreuen. Also es ist viel Arbeit, für den Straps. Aber vielleicht kann ich auch mal eine dazu machen und ja, lasst uns wissen, wie ihr es fandet.
Aber jetzt muss ich dich nochmal kurz umgrätschen. Ich habe noch ein paar Minuten. Aber du.
Okay.
Also, wenn es euch wirklich gefällt, dann bleibt es einfach nur ein paar Minuten dran, weil jetzt kommen nämlich die absurden Sachen. Was haben unsere vier Pioniere noch weitergemacht? Der John Marino hat danach noch einmal mitgemacht, 1984, ist nicht mehr ins Ziel gekommen. Das heißt, er hat es nur beim ersten Mal geschafft, war dann aber viele Jahre Race Director vom Ram, hat quasi den Sport weiterentwickelt, hat wirklich eine tragende Funktion gehabt. Und wenn man in der Hall of Fame über ihn liest, der wird wirklich nur von allen quasi mit höchstem Respekt irgendwie redet man über ihn. Also er hat vielen geholfen, beim Radfahren was weiterzubringen. Der Michael Schirmer hat dann noch ein paar so Cross-Country, also Durchquerungen aufgestellt. Und was besonders spannend ist, er hat das Ram insgesamt 82, 83, 84, 85 und 89 bestritten. Und eine Anekdote von ihm ist, er hat 1983, das war das Jahr, wo er Schirmer's Neck gekriegt hat, wo er dann ausgeschieden ist, genau, da ist er noch 2000 Meilen ausgeschieden, hat er aber in den Rocky Mountains ein bisschen so seine, ich sag mal, Erleuchtung gehabt. Er hat nämlich seinen eigenen wissenschaftlichen Zugang, ist ihm da eingefallen, er hat jetzt sehr viel nachgedacht beim Radlfahren und er hat jetzt quasi eine psychologische Richtung gegründet, das Scientific Skepticism, also quasi weg von dem Aberglauben hin zur Skepsis, würde ich es jetzt mal frei übersetzen. Er hat 12 Bücher geschrieben und die Idee für seine eigene Lebensphilosophie ist im 1983 gekommen in den Rockies. Wahrscheinlich hat er ziemlich wenig geschlafen. und jetzt wird's richtig gut. Der John Howard hat er gesagt im Ziel, er wird es nicht mehr fahren, er ist es auch nicht mehr gefahren, aber er ist was richtig Schnelles gefahren. Ich habe dir das Foto vorher gesagt oder geschickt, hast du das angeschaut?
Ja, wir haben uns auch das Video ganz kurz reingeschaut, ja, das ist richtig cool. Den Landgeschwindigkeitsweltrekord mit einem Fahrrad ohne Motorunterstützung, oder, also, die sind ja dann immer so ganz speziell und spezifisch, die Rekorde. Und es war ja derjenige, der den Rekord im Guinness-Buch der Rekorde gesehen hat und gedacht hat, den muss er fahren. Also, so ist er zum Great American Bike Race gekommen. Und klarerweise hat er sich dann gedacht, er möchte der schnellste Mensch auf einem Fahrrad sein.
244 km/h. Das Foto ist auf einem Salzsee, vor ihm fährt eine Rennmaschine, also ein Rennauto, das ist ein Streamliner, der hat 500 PS, hat hinten so einen riesigen Aufbau, dass er quasi so 2 Meter hohen Windschatten hat und dahinter huckt der John Howard auf einem Spezialrad mit einer Doppelübersetzung.
Schaut mehr aus wie ein Kinder-Mountainbike eigentlich.
Ganz aber langer Radstand, kleine Laufradl.
Also er fährt damit tatsächlich mit reiner Muskelkraft 244 km/h. Das Auto gibt nur unter Anführungszeichen Windschatten, aber treten tut er selbst.
Das war übrigens damals das Weltrekordauto. Das Auto ist allein 540 km/h gefahren und hat halt quasi nur im Standgas. ist es nur im Standgas gefahren, damit es den armen Radfahrer hinten nicht aus dem Windschatten abreißt. Und jetzt der Lon Haldeman, auch noch extrem cool. Er hat das Ram eben öfters gemacht, 82, 83 gewonnen, 84 war er Zweiter und 86 ist er nochmal Zweiter geworden, aber er ist aufs Tandem umgestiegen. Bist du schon mal Tandem gefahren?
Ja, bin ich. Das ist großartig.
Es gibt Fotos, wo er zum Beispiel mit dem Pete Penziers, mit dem Rekordhalter später, gemeinsam am Tandem sitzt, beide in der Vollorgen-Aero-Position und sie brettern die Ram-Route in, sie haben einen Transcontinental Record in 7 Tagen 14 Stunden gemeinsam. Und er ist mit seiner Frau, mit der Suzanne Notarangelo Haldeman, hat er zum Beispiel einen Transcontinental Record aufgestellt, 10 Tagen 20 Stunden, ein zweites Mal 9 Tagen 20 Stunden. Dann haben sie einen 24-Stunden-Weltrekord aufgestellt, sind 690 Kilometer am Tandem gefahren. Und heute sind sie beide immer noch unterwegs, machen so Touren durch Amerika, Pacific Atlantic Tours heißt es, Pack Tours, und Der Lon Haldeman ist auch Paris auf einem Single-Speed gefahren.
Sehr, sehr cool.
Also die Ideen gehen an nicht aus, was man alles machen kann. Und ich glaube, jetzt habe ich alles erzählt, was ich erzählen kann.
Ja, wie gesagt, das, was ich vorher gesagt habe, gilt immer noch. Wenn ihr mehr Sitzfleisch-History hören wollt, schreibt es in die Kommentarspalten in eure, im Medium eurer Wahl. Das Medium unserer Wahl wäre die Spotify-Kommentarspalte, weil das hilft anscheinend dem Algorithmus.
Ja, also war wirklich lustig. Ich war ein bisschen aufgeregt, ob ich das alles unterbringe, ohne dass es zu langweilig wird. Aber ich hoffe, dass es irgendwie echt coole Anekdoten waren.
Das sagst du jetzt den Falschen. Die Leute, die jetzt noch dran sind, haben es nicht langweilig gefunden.
Ja, vielleicht liefert es ein paar Ideen, was man machen kann. Man kann hinterm Formel-1-Auto nachfahren, man kann zu zweit am Tandem fahren. Man kann sie für Fahrradinitiativen einsetzen oder einen Masochistenlauf machen. Es gibt so viele Möglichkeiten und wir sind echt, ja, glaube ich, dankbar für den Einsatz, den die Leute damals gezeigt haben. Es ist echt ein cooler Sport eigentlich daraus entstanden. Vielleicht hilft es auch, das Zuhören über die historischen Dinge ein bisschen, um das Ganze zu verstehen, sie da reinzuversetzen, das auch mit Respekt irgendwie zu behandeln. Und ich freue mich auch über Feedback. Sitzfleisch@christophstrasser.at ist auch eine gute Möglichkeit, nämlich ein altmodisches E-Mail, wenn wir schon über altmodische Radlfahrer reden. Ja, und für die nächste Episode machen wir noch schnell einen Ausblick, weil da geht es eigentlich ums gleiche Thema noch einmal. Und zwar, ich habe bewusst aufgehört mit 1987, weil da gibt es erstmals einen Nicht-Amerikaner, der teilnimmt, nämlich den ersten Europäer beim Race Across America, und das war ein Österreicher.
Mit dem sprichst du in der nächsten Episode, so viel sei verraten, ich war nicht dabei, aber ich habe ganz wichtig Sprachnachrichten geschickt.
Franz Spielauer, nächste Woche bei Sitzfleisch History Teil 2.
Podcast-Werkstatt.